Herzlich willkommen beim Zack Talk, dem Podcast von Zack Germany.
Hier stellen wir Menschen und Themen vor, die uns bewegen und teilen das auch gern mit euch.
Viel Spaß beim Reinhören.
Komische Kinder und komische Eltern. So lautet der Titel des kürzlich erschienenen Buchs von Judith Hack. Judith vermittelt einen Einblick in die familiären Strukturen aus der Perspektive der betroffenen Mutter und Fachfrau. Dabei beschreibt sie aus der Perspektive der Mutter die vielen unsichtbaren Herausforderungen im Familienalltag und es gelingt ihr damit, das Chaos in Worte zu fassen. Aus der Perspektive der Fachfrau gibt sie viele praxistaugliche Anregungen im Umgang mit diesen komischen Kindern und deren Eltern. Hallo Judith, wir kennen uns aus der kollegialen Supervisionsgruppe und Ziel und Zweck des Podcasts heute ist, über dein Buch ins Gespräch zu kommen, das du genannt hast, komische Kinder, komische Eltern. Ich habe inzwischen den größten Teil des Buchs lesen können und was mir da so bei eingefallen ist, dass ich ja als sogenannter neurotypischer Fachmann gelte, ich selber würde mich gar nicht so bezeichnen. Und was mir eingefallen ist, dass dieses Buch sollten eigentlich alle Fachmenschen gelesen haben, um die Situation von Eltern mit einem autistischen Kind besser zu verstehen. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass man aus der Praxis manchmal so ein bisschen sagt, naja, die Eltern müssten nur dies und das machen, dann wird es schon funktionieren. Aber so einfach ist es nicht. Und mir ist eingefallen, ein Spruch, eine Zeit in den Schuhen der anderen zu gehen, um sich sozusagen da mehr reinzufinden, was da überhaupt passiert. Und vielleicht müsste man ein Praktikum in der Familie machen, um das besser zu verstehen.
Ja, ich glaube, das war auch Ziel und Zweck dieses Buches, weil ich habe damals im Zack meine Ausbildung gemacht zur Autismusbegleiterin und habe ja dort mit ganz vielen Fachkräften zusammengesessen und gemerkt, dass tatsächlich der Einblick in die familiären Situationen sehr, sehr begrenzt ist. Und häufig natürlich auf fachlicher Ebene ganz viele Ideen entstanden sind, ja, was müsste nur sich verändern und dann würde es funktionieren. Und tatsächlich aber, ja, es nicht wirklich begriffen wurde, was in den Familien tatsächlich tagtäglich stattfindet. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, einfach auch, um so diese unsichtbaren Herausforderungen, die häufig bestehen, über die Eltern auch gar nicht sprechen, ein bisschen sichtbarer zu machen und vielleicht auf der Ebene auch mehr Verständnis zu erzielen.
Ja. Hast du schon Rückmeldungen zu dem Buch bekommen?
Ja, ich habe viele, viele wertschätzende und positive Rückmeldungen bekommen, sowohl von Elternseite, die einfach auch gesagt haben, okay, ich fühle mich zum ersten Mal gesehen und verstanden, aber auch von Fachkräften. Und das hat mich auch sehr berührt teilweise, weil auch Fachkräfte, die ich schon jahrelang kenne und wo ich den Eindruck hatte, dass sie sehr fachlich kompetent sind, tatsächlich gesagt haben, sie haben das Buch gelesen und haben zum ersten Mal Dinge verstanden, die sie vorher nie so gesehen haben. Also zum Beispiel auch, dass Eltern häufig als Feuerwehr agieren und die Feuer löschen, die andere aus Unwissenheit an allen Enden und Ecken entfachen. Und also ich arbeite in dem Buch mit vielen Bildern und diese Bilder sind, glaube ich, für manche sehr eindrücklich und sorgen nochmal für ein ganz anderes Verständnis.
Ja, du hast so im Zusammenhang mit den Begriffen Overload, Meltdown, Shutdown diesen Begriff geprägt, Gewitter im Kopf. Das kannte ich so noch nicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du ja, manchmal brauchen wir dieses Gewitter, damit es danach klar wird oder klar werden kann.
Genau, und dieser Begriff kam tatsächlich von meinem Sohn. Also er hat das selber für sich so beschrieben und für mich war das sehr, sehr eindrücklich, weil ich gedacht habe, okay, es fühlt sich für uns auch immer, wenn sich so ein Meltdown langsam ankündigt, an wie so schwüles Wetter. Man wartet und wartet, dass endlich etwas passiert und die Situation wird immer unerträglicher und irgendwann kommt das Gewitter. Und es wird wieder klarer und am Ende scheint bestenfalls wieder die Sonne.
Ja, also auch von mir alle Achtung, dass du es noch geschafft hast, neben dieser Belastung ein Buch zu schreiben. Das scheint mir schier unmöglich zu sein. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, es hat dir geholfen, deine Gedanken zu sortieren und sie ein Stückchen weit zu transportieren und zu übersetzen.
Ja, für mich ist es Schreiben, dem Ganzen eine Stimme zu geben und dem Ganzen tatsächlich so diesem Durcheinander im eigenen Kopf und auch den Erlebnissen, die man so im Alltag hat, denen so ein Stück weit einen Raum zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und das Chaos in Worte zu fassen und auch dann in der Form nochmal nach außen zu transportieren. Und das hat mir tatsächlich geholfen in dem Chaos. Und wenn es jetzt anderen Menschen hilft, vielleicht auch entweder verstanden zu werden oder auch das Verständnis zu erweitern, dann ja, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht.
Ja, ich fand eine Sache nochmal für mich nicht neu, aber nochmal anders erklärt, nämlich dass Kinder eben auch zu Hause häufig in eine Art Ausbruch, in eine Art Meltdown, Overload kommen und das im Grunde eine Auswirkung der Anpassung am Tag sein kann. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen?
Wir haben das zu Hause tatsächlich für uns so als Türschwelleneffekt definiert, weil unser Sohn hat im Laufe der Jahre viele gute Anpassungsstrategien entwickelt. Also das heißt, er wirkt für viele nach außen hin völlig neurotypisch. Und das kostet natürlich ganz viel Energie. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass wir unseren Sohn teilweise aus Situationen rausgeholt haben, wo er eben noch total nach außen hin entspannt wirkte und auch glücklich wirkte. Und kaum war er quasi in seinem Safe Space, also entweder zu Hause oder manchmal auch schon im Auto, wenn wir ihn irgendwo abgeholt haben, ist er völlig in sich zusammengesackt oder völlig aus sich ausgebrochen. Und wir haben lange nicht verstanden, warum das so ist. Und irgendwann war es klar, dass ja, er hat zu Hause seine Sicherheitszone und da braucht er sich nicht anpassen. Da kann er die Maske auch fallen lassen. Und dann ist tatsächlich so diese Energie, die er nach außen quasi verbraucht hat, die muss dann zu Hause auch rausgelassen werden. Und das erleben sehr, sehr viele Eltern. Und deswegen, wenn Eltern viele Maßnahmen ergreifen, um das Kind zu schützen, werden sie ja häufig als Helikoptereltern bezeichnet. Aber genau aus diesen Gründen machen Eltern das. Also weil sie merken, wenn das Kind nach außen hin zu gut funktioniert, dann fliegt ihnen das zu Hause um die Ohren.
Aber ich habe dich so verstanden, dass das dann nichts Falsches ist, sondern dass das der Raum ist, wo das Kind so sein darf, weil es für ihn oder für das Kind quasi ein Regulierungsmechanismus sein kann.
Genau, ich glaube, für das Kind ist es ein Regulierungsmechanismus und auch ein Überlebensmechanismus. Und ich glaube trotzdem, dass es für Eltern auch immer ein Stück weit neben dem, was sie da aushalten müssen, auch ein Warnsignal ist. Weil wir merken immer, wenn unser Sohn uns zu Hause dauerhaft um die Ohren fliegt, dass die Situation für ihn einfach im Moment kaum zu bewältigen ist.
Die
Und dass er
Situation
quasi
außerhalb der Familie auch, also
außerhalb
die
der Familie,
Anforderungen von der Schule und
genau.
all den Dingen, die dann so im Alter auf einen zukommen.
Ja. Und mit steigenden Anforderungen werden natürlich auch die Zusammenbrüche häufiger und Dadurch ist es gut, dass es zu Hause passiert und dass er zu Hause da seinen Rahmen hat. Aber für uns ist es natürlich immer auch ein Alarmsignal. Er braucht mehr Pausen und er ist gerade einfach in einem ganz, ganz hohen Stresspotenzial.
Aber es ist natürlich total wichtig und ein großer Unterschied, ob du das als eine Art elterliches Fehlversagen siehst, dass das Kind zu Hause, ich sag mal, ausrastet, oder ob du sagst, nee, das ist eben ein Zeichen für etwas. Und gut, dass es zu Hause die Möglichkeit dieses Regulationsmechanismus gibt und der nicht als negativ bewertet wird. Ne?
Ja, ich treffe immer wieder auf Eltern, die tatsächlich auch dann große Zweifel an ihrer eigenen Erziehungskompetenz haben, weil sie den Eindruck haben, warum fliegt das Kind nur mir um die Ohren? Und für mich ist es mittlerweile aber eigentlich ein Kompliment. Es ist ein Zeichen von enger Bindung, dass das Kind weiß, dass es zu Hause quasi seinen Raum hat, wo es so sein darf, wie es ist, wo es, auch wenn es völlig unkontrolliert und sich reguliert im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass es dort gehalten wird und getragen wird. Und ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern auch wissen, dass es eigentlich ein Zeichen tiefer Bindung und tiefer Sicherheit ist, also enger Verbundenheit auch ist, dass das Kind das zu Hause so machen kann.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich würde sogar so weit gehen, dass auch in den Einrichtungen es immer wieder Personen gab, die quasi ja, wie vom Kind gewählt waren, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen. Und bei denen dann eben auch eher Situationen auftauchten, wo es eben um sowas wie Overload ging. Und man dann schnell dachte, ja, die kriegen es nicht in die Reihe. Und ich habe mit der Zeit so gedacht, nee, im Gegenteil. In dieser Art von Beziehung traut sich das Kind, ein wenig von der Anpassung aufzugeben und es damit etwas leichter zu haben.
Ja.
Das hat mich aber Jahre gekostet, bis ich das verstanden habe. Weil es ja oft so ist, ja, jemand, der es schafft, die Verhaltensauffälligkeiten wegzumachen, in Anführungsstrichen, das ist der Gute. Und bei dem, die dann mehr kommen, der hat eben pädagogisch keine Ahnung, im schlimmsten Fall. Und das ist genau das Gegenteil, ist ja der Fall.
Ja, ja, das sehe ich genauso.
Gehst du mit deinem Buch in die Einrichtungen, in die Schulen, in die Kindergärten? Gibt es da so solche Kontakte, dass, weil ja auch Lehrer quasi sowas wissen müssen?
Ich habe mich vor vielen Jahren in dem Bereich selbstständig gemacht und gebe ja unter anderem auch Schulungen, ja, oder auch beim ZAK verschiedene Fortbildungsthemenangebote. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich natürlich auch in Einrichtungen, in Schulen und werbe aktiv dafür.
Ja. Magst du es mal kurz beschreiben, was du am ZAK machst? Das weiß vielleicht nicht jeder unserer Zuhörer, unserer Zuhörerinnen.
Genau, das ZAK in Hannover ist ja ein ganz tolles Angebot, wo verschiedenste Menschen aus verschiedensten Bereichen oder auch selbst aus dem Autismus-Spektrum Fortbildungsangebote anbieten. Fast alles online, also das heißt, das kann man auch gut von zu Hause aus machen. Und ich biete beispielsweise viele Themen an, auch für Eltern im Bereich Selbstfürsorge oder innere Haltung, aber auch für Fachkräfte, um so ein Stück weit die Elternperspektive nochmal in den Mittelpunkt zu rücken und zu erklären, warum Eltern vielleicht manchmal auch herausfordernd sein können und wie man vielleicht auch es schafft, mit Eltern auf Augenhöhe in Kontakt zu treten.
Ja, da ist noch viel zu lernen, glaube ich, so für uns sogenannte Fachleute. Du hast irgendwann im Buch diesen Begriff das tiefe Tal der Tränen geprägt. Was verstehst du darunter?
Ja, ich glaube, dass, also ich merke es bei den Familien, die ich begleite, aber auch bei meinem Sohn merke ich es immer wieder, dass so diese Emotionalität von autistischen Menschen häufig sehr, sehr ausgeprägt ist. Also wenn sie glücklich sind, sind sie extrem glücklich. Wenn sie verzweifelt und traurig sind, sind sie aber auch extrem traurig. Und durch das, was sie da spüren und das, was sie auch da durchleben, steht man häufig als Familie völlig, völlig hilflos daneben. Weil man einerseits diese tiefe Verzweiflung und auch tiefe Trauer in vielen Momenten spürt und trotzdem und da auch teilweise mitgerissen wird durch diese große Emotionalität und trotzdem wenig Handlungsspielraum hat, sondern einfach auch aushalten muss, um das Kind so ein Stück weit auch auffangen zu können.
Aber wie schaffst du das, das auszuhalten? Also wie bringst du dich in so eine Art inneren Zustand, vielleicht sogar eine Art Trance, um das auszuhalten oder dem vielleicht das auszuhalten noch viel zu negativ benannt, um dem Raum zu geben vielleicht?
Ich glaube, ich habe über die Jahre hinweg gelernt, tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, den Gefühlen einen Raum zu geben und auch zu akzeptieren, dass es Momente gibt, wo diese Verzweiflung einfach den Raum braucht. Mhm. Und dass es auch ein Stück weit der Heilung dient. Und dass man nicht alles lösen muss und lösen kann. Und dass es wirklich Momente gibt, wo man bei dem Kind einfach nur sitzt und da ist. Mhm. Und ich glaube, so wie ich das schaffe, das schafft man nicht immer. Also manchmal sitze ich auch daneben und weine mit, weil ich auch in dem Moment auch selbst verzweifelt bin und sehe, wie hoch der Leidensdruck ist und gerne ihm da auch ein Stück weit abnehmen würde. Und manchmal schafft man es auch nicht, aber auch das darf man sich erlauben, dass man nicht immer funktioniert. Ich glaube, Eltern funktionieren sehr, sehr viel und sehr, sehr ausgeprägt. Aber Eltern müssen sich zwischendurch auch erlauben dürfen, nicht zu funktionieren und vielleicht auch bei ihrem Kind dabei zu sein und das zuzulassen, dass es manchmal in Momenten keine gute Lösung gibt.
Ja, oder ich bin ja so ein Fan, der daran glaubt, dass Sprache Realität konstruiert. Ich habe so Erfahrungen gemacht mit Brummen. Ich habe mal so eine Ausbildung als Meditationslehrer gemacht. Und da haben wir so ein ganz tiefes Brummen im Rahmen der Ausatmung erzeugt. Und ich habe das mehr oder weniger mal intuitiv mit ein, zwei Kindern, die so zwischen 4 und 6 waren, gemacht. Und habe mir die zwischen die Knie genommen und habe mit denen eine halbe Stunde gebrummt. Und irgendwann, wenn es gut kam, brummten die sogar mit. Und ich würde das beschreiben als so eine Art Resonanzphänomen. Und das Weinen ist dann kein trauriges Weinen in diesem Fall, sondern es ist eher ein auf der gleichen Resonanzebene zu sein und zu sagen, wir sind jetzt ohne alle Masken ganz da, wo das Urtümliche ist vielleicht. Und auch da bin ich dir nah vielleicht. Kann man es so beschreiben?
Ja, also vielleicht kann man es auch so beschreiben, dieses Mitschwingen quasi. Und ich glaube auch, ich bin ja überzeugt davon, es wird manchmal medial ja behauptet, dass autistische Menschen zu wenig Empathie haben oder gar keine Empathie haben. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass genau das Gegenteil zutrifft. Also dass autistische Menschen sehr viel mehr spüren, als wir das womöglich können. Und dass sie nur nicht gut trennen können, was ist ihrs und was ist unsers. Und das heißt, in den Momenten, wo Eltern vielleicht meinen, stark sein zu müssen für ihre Kinder und aber innerlich was ganz anderes spüren, ist es für die Kinder vielleicht einfacher zu zeigen, was innerlich gerade abgeht und zu sagen, Mama weiß gerade auch keine Lösung oder Papa ist gerade auch traurig. Also vielleicht ist es manchmal tatsächlich eine Traurigkeit, aber diese authentisch dem Kind zu zeigen und zu sagen, das ist gerade meine Trauer und du hast dein eigenes Gefühl, also da tatsächlich authentisch dem Kind gegenüberzutreten, ist häufig eine sehr viel bessere Lösung, als nach außen hin stark zu tun und innerlich aber sich zu zerreißen.
Ja. Ich würde es nochmal in andere Worte nochmal zu fassen. Ich würde es nennen, ich empfinde ähnlich wie du, mir ist auch nach dieser Traurigkeit, und ich bleibe da, ich gehe nicht weg.
Ja.
Das scheint mir da irgendwie zentral zu sein, da zu bleiben, also nicht wegzugehen. Und dann ist es keine Zeit, in der man etwas tut und macht, und, sondern es ist vielleicht nur eine Zeit des gegenseitigen, ja, Akzeptieren dessen, was ist miteinander. Was einfach ausgesprochen ist, aber gar nicht so leicht ist, ne?
Ja, und das, dieses Symbolisieren, ich halte dich, ich bin da, und auf der anderen Seite, das ist auch völlig in Ordnung, dass das gerade so ist. Weil ich glaube, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo man Stärke zeigen muss. Mhm. Auch in unserer Generation hat man gelernt, dass man nicht weint. Ja, dass Weinen ein Zeichen von Schwäche ist.
Natürlich.
Und ich glaube, wieder da zu dem Ursprung zurückzukommen und zu sagen, ist alles in Ordnung. Ja, und das darf jetzt auch gerade mal sein. Ich glaube, auch das vermittelt Sicherheit, und das vermittelt auch wieder Sicherheit, du bist in Ordnung.
Mhm.
Mit all dem, was du gerade von dir zeigst.
Ja, und du hast ja eben so dieses Halten mit deiner. Würdest du auch sagen, es kann genau das Gegenteil sein? Ich bleibe in einer gewissen Entfernung im Raum, aber komme dir nicht zu nah und bin trotzdem da und bleibe?
Genau, dieses Halten ist häufig ein symbolisches Halten, weil gerade wenn das Kind in einer extremen Emotion ist, dann ist ja häufig diese körperliche Nähe eher schwierig. Und ich glaube tatsächlich, mit dem Kind da eine gute Lösung zu finden, im Raum zu bleiben, eine gewisse Distanz einzuhalten, die Distanz, die auch von dem Kind gebraucht wird, benötigt wird. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, ja.
Also weil, wie gesagt, ich habe ja all diese Erfahrungen wirklich auch gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht weil ich das vorher schon wusste, sondern weil ich einfach in diesen Situationen war und wo wir nicht weiter wussten und wo wir geguckt haben, wie kann man alternativ damit umgehen. Und deswegen ist mir nochmal so wichtig, manchmal ist das körperliche Halten genau richtig, aber manchmal ist das nicht das, was das Kind braucht oder auch akzeptiert oder zulässt, so vielleicht. So. Und ich habe vielleicht ein ganz kleines, ganz unspektakuläres, aber für mich doch spektakuläres Beispiel. Ich habe ja ein Enkelkind, der jetzt 4 geworden ist, mit dem ich im letzten Jahr mehrmals an so einem Bootsverleih war. Wir haben in Oldenburg so einen kleinen Park mit so Paddelbooten. Und er guckte sich die Boote an. Opa hatte die Idee, Boot zu fahren. Und er sagte aber, nee, nur gucken. Und dann sind wir ungefähr 5 oder 6 Mal dahin gefahren und haben nur geguckt. Und ich fand dieses Gucken mit ihm nicht falsch oder negativ, sondern ich fand es irgendwie stimmig. Und als ich dieses Jahr mit ihm dahin fuhr und fragte, wollen wir mal gucken und Boot fahren, sagte er, ja, Opa, jetzt rein da. Und es ist so unspektakulär, aber dieses Warten und Begleiten und mitgehen können aus so einer Haltung heraus, es ist okay, wenn du dir die Zeit nimmst, die du brauchst. Das fand ich irgendwie so klein und unspektakulär, wie es ist, für mich irgendwie eine total wichtige Erfahrung.
Ja, und ich glaube auch immer so ein Stück weit im Aushandelprozess zu bleiben. Also weil sowohl, es gibt ja diese Phänomene, wie du sagst, dass beispielsweise gar keine Nähe in dem Moment vielleicht zugelassen werden kann. Es gibt aber auch genau die umgekehrten Phänomene. Ja. Und bei unserem Sohn ist es häufig so, dass es eher das Gegenteil der Fall ist. Also, dass er dann sehr, sehr viel Nähe braucht. Und es sich teilweise so anfühlt, als ob er wieder in mich reinkriechen will. Also quasi, als ob er wieder den Schutz des Mutterbauches benötigt. Ja. Und auch da tatsächlich, ich finde, es ist immer wichtig, der am wenigsten möchte, der, also das muss auch akzeptiert werden, sozusagen. Und da auch im Aushandelprozess zu bleiben. Also das nach außen auch in den Momenten gut zu besprechen, was geht und was geht nicht. Weil das eine ist das Bedürfnis des Kindes, aber es ist auch wichtig, das eigene Bedürfnis mit gut im Blick zu haben.
Ja, das sprichst du ja in diesem Punkt Selbstfürsorge an. Das kommt ja immer mal wieder durchzieht es das Buch. Wie hast du das gemacht, neben all diesen Belastungen und Einschränkungen und diesem So-Sein? Wie hast du da Selbstfürsorge machen können oder erlangen können? Oder wie hast du das gemacht?
Ich musste im Laufe der Zeit tatsächlich lernen, mir so ein Stück weit einen gesunden im Egoismus zu bewahren. Und tatsächlich auch immer wieder, und da bin ich wieder an dem Aushandelprozess, zu schauen, in welchen Momenten muss ich nach mir schauen und in welchen Momenten kann ich auch mehr geben. Und auch ich habe in den letzten Jahren viel gesundheitlich durchgemacht. Bei mir ist es immer der Rücken, der dann quasi mein Warnsignal ist, wenn das Gepäck, was ich trage, quasi wieder zu schwer wird. Und ich musste einfach auf der Ebene lernen, dass ich gut auf mich aufpassen muss. Weil immer dann, wenn ich zu viel gemacht habe, hat mich mein Rücken in die Knie gezwungen. Und dann bin ich tatsächlich 3-4 Monate ausgefallen. Und ich glaube, auch das ist was, was dann mein Sohn lernen musste. Wenn er zu viel von Mama will, dann führt das am Ende schlimmstenfalls dazu, dass Mama erstmal gar nicht mehr zur Verfügung steht. Und genau, das ist, glaube ich, ein gemeinsamer Lernprozess, den man da durchläuft und den man auch immer wieder neu aushandeln muss.
Und wenn du, wie tankst du wieder auf? Gehst du ein paar Runden um den Block oder machst du Meditationsübungen oder was auch immer? Wie machst du das? Kann man das irgendwie weiterempfehlen?
Also ich nehme mir aktiv meine Räume. Also ich fahre beispielsweise einmal im Jahr auch ein Wochenende weg. Ich habe noch so eine Fortbildungsgruppe, mit der wir uns einmal im Jahr treffen. Und das Wochenende gehört dann auch nur mir. Ich habe diverse, auch diese Fortbildungen, diese Themenabende, die ich anbiete oder auch wenn ich auf Fortbildungen fahre und Fortbildung aktiv gebe, das ist für mich eine Form von Selbstfürsorge. Weil das sind häufig Tage, Wochenenden oder sonstiges, wo ich nicht für Familie zuständig bin, sondern wo ich aktiv irgendwo unterwegs bin und wo ich dann auch Dinge für mich einbaue, die mir gut tun. Und dann ist es tatsächlich, ich glaube, im Alltag ist es sehr, sehr individuell, was tut einem gut. Wir haben einen Hund, also das heißt, ich gehe, mein Mann und ich, wir haben unser Ritual, dass wir abends immer die Runde zusammengehen. Das ist so unsere Form von gemeinsamer Selbstfürsorge. Ja. Und auch generell die Zeit draußen, das Laufen, die Natur und mal fernab von der Familie zu sein, Abstand zu suchen, die Gedanken zu sortieren, schreiben. Das sind alles solche Dinge für mich, die mir helfen, tatsächlich auch bei mir zu sein und bestimmte Dinge auch mal abzustecken. Und tatsächlich, so verrückt es klingt, ich bin hauptberuflich ja in der Suchtberatung tätig, auch zu arbeiten ist für mich eine Form der Selbstfürsorge. Also das ist einfach eine autismusfreie Zeit, wo ich mich mit anderen Dingen beschäftige, aktiv mit anderen Dingen beschäftige, die mir eine Erfüllung geben, die mir große Freude bereiten. Und das hilft mir tatsächlich, auch weiterzumachen.
Ja, also ich finde das überhaupt nicht verrückt. Ich finde das total gut nachvollziehbar. Du hast noch ein Stichwort reingebracht, Thema Mann. Das ist erfahrungsgemäß vor dem Hintergrund meiner Erfahrung so, dass wenn wir Elternabende oder auch Beratungsgespräche angeboten haben, häufig waren Männer nicht dabei. Und es war mitunter schwierig, sie zu bitten, mit hinzuzukommen. Wie sind da deine Empfehlungen oder deine Erfahrungen in diesem Bereich?
Ich erlebe es auch häufig, dass nur ein Elternteil in den Beratungen ist oder auch bei den Themenabenden dabei ist. Denke trotzdem, dass der andere Elternteil, das kann dann manchmal der Mann sein, manchmal die Frau oder die Frau, der andere Elternteil, dass trotzdem das eine Wirkung hat, weil diese Personen ja ein Stück weit auch immer als Multiplikator dienen. Und für Eltern empfehle ich immer wieder, dass sie da regelmäßig auch im Gespräch bleiben und ins Gespräch gehen. Es wird nicht jeder Elternteil alles machen können und auch nicht jeder Elternteil. Es muss eine gute Absprache geben, wer übernimmt was. Mhm. Und vor allem, was ich für Elternteile einen ganz wichtigen Aspekt finde, man muss sich, also ich nenne das immer so als Interventionserlaubnis, man muss sich gegenseitig auch eine Erlaubnis geben, dem anderen Elternteil in den Rücken fallen zu dürfen, in Anführungsstrichen. Und wenn das im Vorfeld...
Oder zur Seite zu stehen.
Ja, aber es wirkt nach außen häufig so, als würde man, also wenn man den Elternteil aus einer schwierigen Situation rausholt, wirkt es eher so, als würde man ihm in den Rücken fallen. Mhm. Aber es ist im wahrsten Sinne, dass durch diese Interventionserlaubnis wird ein in den Rücken fallen zur, ich stehe dir beiseite und ich hole dich jetzt gerade aus einer unlösbaren Situation. Und dadurch, glaube ich, kann man ganz viele Situationen zu Hause in eine ganz andere Richtung drehen. Mhm. Ja.
Ich habe mal was gewagt, dass ich nur die Väter eingeladen habe zu einem Sonntagsspaziergang. Und da sind nicht viele gekommen, aber 4, 5 waren doch dabei. Und ich hatte den Eindruck, dass das Gehen und das Reden im Gehen besser geht, als sich gegenüber zu sitzen und dass man so nebeneinander hergehen kann, mal mit dem spricht. Ich habe schon so ein paar Karten laminiert mit so ein paar kleinen Fragen dazu. Und das wären so Sachen, die würde ich viel mehr auch noch machen, weil ich glaube, dass man dadurch die Väter ein Stückchen weit mehr mit einbeziehen kann. Wie würdest du das beurteilen?
Also ich finde das eine total spannende Idee und auch ein total spannendes Projekt, also das auszubauen, weil ich glaube oder ich erlebe es auch so, dass häufig in den Familien das autistische Kind gerade zu einem Elternteil eine sehr enge Bindung hat. Mhm. Also und das sind ganz, ganz häufig die Mütter aus verschiedensten Gründen. Manchmal ist es auch der Vater, aber trotzdem sind es ganz, ganz häufig die Mütter. Und es ist für Eltern oder für den anderen Elternteil ja manchmal gar nicht so einfach, weil der andere Elternteil steht da und sieht, wie sich, also fühlt sich auf der einen Seite ausgeschlossen vielleicht auch bei bestimmten Dingen und er sieht aber auch, wie sein Partner oder seine Partnerin langsam zerbricht, vielleicht auch an den Herausforderungen, weil keine Ressourcen mehr da sind. Und ich glaube, da dem vermeintlich ausgeschlossenen Elternteil mal Räume zu geben, auch in den Austausch zu gehen miteinander und wenn es dann tatsächlich zu einer Männergruppe wird, ich glaube, Männer kommunizieren ja vielleicht auch noch mal anders über diese Themen, wie das Frauen tun, finde ich das total guter Ansatz.
Also mein Eindruck war auch, dass das manchmal... Oder ich sag mal so, wenn ein Vater das Kind von zu Hause mitnimmt und weg von der Mutter in diesem Moment, ist das meiner Erfahrung nach schwieriger, als wenn der Vater das Kind aus dem Kindergarten abholt und dann mit dem Kind was macht und dann zur Mutter fährt. Das klingt banal, ist aber in meinem Verständnis hat das was mit Beziehungshierarchien zu tun. Denn das ist in deiner Schilderung häufig erstmal die Mutter. Und wenn die dann auch noch in Nähe ist, dann hast du als Mann, zumindest in einer bestimmten Entwicklungsphase, sehr schwer. Wenn du aber das Kind aus der Einrichtung abholst, dann bist du als Opa, als Vater in der Beziehungshierarchie an erster Stelle. Und dann gibt es manche Konflikte gar nicht, ist meine Erfahrung.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube schon, dass es... Und dass diese Beziehungs- oder Hierarchien, glaube ich, sind bei allen Kindern in irgendeiner Form vorhanden. Ich glaube, dass es vielleicht im Autismus-Spektrum noch mal ausgeprägter ist.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und dass da tatsächlich, wenn der zentrale Elternteil, der irgendwie sozusagen als Basis wahrgenommen wird, nicht da ist, dass es dann sozusagen auf den anderen Elternteil auch überschwappt.
Ja, also wie gesagt, was du ja auch beschreibst, sind ja keine Lösungen, die man jetzt so nehmen kann und machen kann, sondern es sind eher so verstehe ich es zumindest, Anregungen zum Weiterdenken und dann zu überlegen, wie kann ich in meinem Alltag, in meiner Familie, in meiner Einrichtung sowas mal anders machen, mal einbauen, mal umbauen und zu gucken, wo führt das hin? Ist das effektiver? Ist das vielleicht für die Beteiligten ein gangbarer Weg? Aber immer unter Einbeziehung des autistischen Menschen natürlich selber. Ne?
Ja.
Und diese genau. Idee, den Menschen einfach zu fragen, wie er es braucht, die ist ja auch so scheinbar extrem banal, aber das passiert häufig nicht.
Und dazu ermutige ich Eltern immer wieder, gerade wenn ihre Kinder mit ihnen kommunizieren und auch sprachlich mit ihnen im engen Kontakt sind. Häufig haben die Kinder schon eine Idee davon, was funktionieren könnte und wie es funktionieren könnte. Mhm. Es ist manchmal etwas verrückt, aber es lohnt sich, dahin zu hören und es lohnt sich, auf dieser Basis tatsächlich gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.
Ja, das, also wie gesagt, dieses, das so banal klingt, dein Gegenüber wirklich ernsthaft zu fragen und es nicht als so eine Phrase zu sehen, sondern ernsthaft zu fragen, was brauchst du jetzt? Und ist eine schwierige Frage für mich gewesen, weil ich immer dachte, ich weiß das, ich habe ja studiert, also in Anführungsstrichen. Das Gegenteil war aber der Fall. Und immer da, wo, glaube ich, wo du den anderen ernsthaft fragst, ist das ja auch eine Frage der Beziehungsresonanz, wenn du so willst. Ne? Du bist dann ja anders gestimmt miteinander, als wenn du sagst, ich weiß das schon für dich. Ne?
Ja, wir haben im Laufe der Jahre tatsächlich gelernt, da in einem sehr, sehr engen Austausch zu sein mit unserem Sohn, weil ich glaube, das ist die Basis, auf wie man quasi ein Stück weit in seine Welt eintauchen kann. Mhm. Ich habe mir ganz viele Dinge von ihm erklären lassen und ich kann nicht sagen, dass ich es immer verstanden habe, aber mit jedem Erklärungsmodell, was er mir angeboten hat, hat er mir ein Stück weit eine Tür zu seiner Welt aufgemacht. Und auf dieser Basis haben wir immer wieder auch, habe ich ihm meine Erklärungsmodelle von der Welt angeboten und dadurch hat er auch wieder eine Tür bekommen für die neurotypische Welt. Mhm. Und ich glaube, da im engen Austausch zu bleiben, schafft nicht nur eine ganz, ganz enge Bindung, sondern schafft auch tatsächlich, dass die Welt da draußen vielleicht ein bisschen sicherer wird, ein bisschen verständlicher wird und schafft mir auch immer wieder einen Zugang, warum bestimmte Dinge bei ihm so anders sind, ja, und was bei ihm vielleicht auch anders ist.
Gibt's denn bei dir einen Opa, eine Oma, einen Bruder, eine Schwester, so jemanden, der neben euch als Eltern noch einen intensiven Draht hat zu dem Kind?
Wir haben Großeltern, die einen engen Kontakt zu ihm haben, wobei sie ihren Enkel auch gar nicht, sie sind schon sehr alt sie ihren Enkel auch als völlig normal sehen. Also sie sehen da keinerlei Einschränkungen oder nichts, worauf sie achten müssen, sondern er ist da einfach ein ganz normales Kind, in Anführungsstrichen. Ja. Und wir haben noch eine Freundin der Familie, die einen sehr engen Draht zu ihnen hat, die auch tatsächlich ja immer mal als Verhinderungspflege eintritt.
Genau.
Oder genau, ihn einfach mitnimmt und mit ihm Dinge macht, wo wir vielleicht momentan nicht die Kapazitäten dafür haben, ja.
Ja, und wo man im schlimmsten aller Fälle, wenn man ausfällt, dann noch jemand ist. Das ist ja etwas, was man manchmal gar nicht bedenkt. Und wenn ich so manchmal Menschen kennenlerne, die sagen, ja, so Freunde haben wir eigentlich gar nicht, dann denke ich, oh, da fehlt aber was, ne? So in guten wie in sozusagen nicht so guten Zeiten.
Ja, und ich halte das für total zentral, auch wenn man wieder zu der Selbstfürsorge kommt, dass man Möglichkeiten hat oder dass man sich Möglichkeiten sucht. Wir haben immer wieder Möglichkeiten gesucht. Wir haben auch tatsächlich Leute angestellt gehabt, die einfach mal bestimmte Phasen abdecken, weil wir haben ja auch noch ein Kind, wir haben noch ein Geschwisterkind. Und sie braucht auch ihren Raum. Und tatsächlich mal, und das ist für mich totaler Luxus zu sagen, okay, er kann auch mal bei meiner Freundin übernachten oder sie nimmt ihn mal ein paar Stunden mit, um einfach intensiv zu sagen, so, und jetzt kümmere ich mich um meine Tochter. Oder wir haben früher dann auch unsere Tochter eingepackt, sind einfach mal ein Wochenende weggefahren. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Familie.
Also ganz unbedingt. Also ich glaube, man muss ja gucken, was ist eine echte Entlastung. Und meine Erfahrung ist es auch eine echte Entlastung für das Elternsystem, für die Eltern, wenn ein Opa, wenn eine Oma wirklich kommt und ein Kind mitnimmt und mit ihm was macht. Ganz konkret. Und da wirklich 2, 3 Stunden sind, wo du nicht auf Radar sein musst, wo ist er, was ist und ist. Wo du einfach, ja, was auch immer machen kannst und wenn es im Zeitung lesen einzuschlafen. Also das ja, ist, glaube ich, total wichtig.
Ja, und früher war das für uns schwieriger, weil die Großeltern halt ja für sie das einfach ein Enkelkind war wie jedes andere. War das tatsächlich früher immer so ein Stück weit eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera? Also wir haben ihn dann mal 2 Stunden lang dorthin gegeben, aber haben dann häufig ein völlig überreiztes Kind wiederbekommen. Also weil natürlich bestimmte Rahmenbedingungen nicht eingehalten wurden und dieses Kind in Anführungsstrichen so bespaßt wurde, wie man vielleicht das auch als Opa und Oma macht. Mittlerweile sind sie älter, also der Schwiegervater ist schon über 90. Und unser Sohn ist ja auch älter und dementsprechend findet der Kontakt anders da statt. Und der findet auch eher kognitiver statt. Also man redet viel und man erzählt sich viel. Und jetzt ist es auch eine andere Entlastung, weil ich einfach weiß, dass dort nicht mehr so viel Action stattfindet. Und dadurch er wieder nach Hause kommt und ich weiß, okay, er hat dort eine schöne Zeit gehabt und ist aber auch nicht völlig überladen und braucht dann wieder zu Hause seine Sicherheitszone.
Wie habt ihr das denn miteinander hingekriegt, dass deine Eltern, dass die Großeltern ja quasi das ein Stück weit mehr verstanden haben oder haben sie es einfach doing-mäßig gemacht, das also ausprobiert oder wie seid ihr da hingekommen, dass es jetzt anders ist? Oder ist es ein ganz normaler Entwicklungsprozess im Laufe des Älterwerdens?
Also ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich ein Entwicklungsprozess des Älterwerdens. Da hat es tatsächlich die Zeit so ein Stück weit auch für uns gesprochen, weil die Schwiegereltern in einem Alter waren, wo sie auch ja für Aufklärung oder auch für Veränderungen da wenig offen waren. Und sie wollten auch gar nicht in ihrem Enkelkind das Kind sehen, was vielleicht eine Beeinträchtigung hat oder auch besondere Bedürfnisse hat, sondern für sie war das einfach oder ist es nach wie vor ich sag's immer so ein bisschen perfide, ein ganz normales Kind. Ja, was ist normal? Aber für sie ist es einfach wichtig, ihn als Enkelkind zu sehen und nicht ihn als Kind zu sehen, der irgendwie ein besondere besonders auf den besonders Rücksicht genommen werden muss oder der vielleicht auch andere Rahmenbedingungen benötigt.
Ja, eine Frage noch zum Thema Verhalten. Du schreibst ja in deinem Buch, Verhalten hat immer einen Grund, selbst wenn wir ihn in dem Moment nicht verstehen. Wie würdest du das beschreiben? Also, weil das ist ja oft etwas, zum Beispiel in der Fachberatung berichten ja Kolleginnen und Kollegen davon, der macht dies oder das. Wie können wir das machen, dass er das nicht mehr tut, sozusagen? Das ist ja oft so eine Heranforderung. Oder Anforderungen, die man an einen Fachberater stellt. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du sozusagen diese Sprache des Verhaltens oder dieser Aussage des Verhaltens, dem näher zu kommen, das rauszufinden?
Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass viele Verhaltensweisen, die man als herausfordernde Verhaltensweisen bezeichnet, in welcher Form auch immer die Herausforderung in dem Moment, wo die liegt, dass die häufig tatsächlich entweder mit den Wahrnehmungsbesonderheiten in Verbindung stehen. Also ich schaue mit Eltern oder auch mit Fachkräften dann sehr genau hin, auf welchen Kanälen vielleicht mitunter die betreffende Person auch funkt und wo es vielleicht da auch Schwierigkeiten oder Herausforderungen geben kann für den betroffenen Menschen. Das ist so der erste Punkt, wo ich hinschaue. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, immer auf das Thema Angst zu schauen. Mhm. Und gerade bei dem Thema Angst oder auch Unsicherheit, Verunsicherung, wie auch immer man das weiter, oder Stress, haben wir einfach ein ganz klares Modell, wie unser Gehirn funktioniert. Und auf Grundlage, also entweder wir gehen in die Schockstarre, ja, also wir frieren ein, es passiert gar nichts in dem Moment, keinerlei Reaktion, oder wir gehen in die Flucht, das heißt, wir gehen aus der Situation raus, wir rennen im wahrsten Sinne des Wortes weg, oder zum Schluss bleibt der Kampf. Und auf dieser Ebene lässt sich, finde ich, ganz, ganz viel erklären oder ganz, ganz viele Erklärungsmodelle finden, warum vielleicht in bestimmten Situationen so gehandelt wird. Ja, und ich fand das so spannend, dieses Modell tatsächlich, würde ich fast sagen, 9 von 10 herausfordernden Verhaltensweisen unseres Sohnes lässt sich auf dieses Modell reduzieren. Oh, yeah. Weil wir immer wieder in den Situationen, und er verwendet alle 3 Handlungsoptionen, ja, also er rennt teilweise, er entflieht teilweise aus Situationen, er geht ganz, ganz häufig mittlerweile in den Kampf, was natürlich auch in der Interaktion mit anderen das ja herausfordernd macht. Aber er geht auch in die Schockstarre. Also das heißt, er friert ein, er ist nicht zugänglich für andere, und in den Momenten braucht er einfach nur Schutz. Mhm. Und ich glaube, dass das häufig noch nicht richtig verstanden wird. Also gerade wenn die Kinder eher nach außen gehen, eher in den Kampf, im Kampfmodus sind, quasi im Überlebensmodus, dann werden die Kinder häufig als besonders selbstbewusst wahrgenommen, als dominant, als wie auch immer. Und ich versuche immer wieder zu erklären, die Kinder, die am lautesten schreien, die haben häufig am meisten Angst. Mhm. Und da wirklich mal auf der Ebene hinzugucken und nicht hinzugucken, wie können wir dieses Kind irgendwie wieder in die Spur kriegen, im Sinne von mal in die Hierarchien eingliedern, sondern eher hinzuschauen, was macht dem Kind denn da gerade so große Angst? Und was braucht das Kind vielleicht als Schutzfaktoren, um nicht mehr so handeln zu müssen?
Judith, ich kann sagen, ich würde dein Buch uneingeschränkt empfehlen.
Vielen Dank.
Das Buch heißt Komische Kinder, komische Eltern von Judith Hack und ist, wenn ich es jetzt richtig sehe, im Kohlhammer Verlag erschienen. Ne?
Genau.
Und man kann es auch für die E-Book-Reader-Leser auch bei Apple und Kindle als elektronisches Buch bekommen. Ich mache das ganz gerne, weil ich dann die Schrift größer stellen kann. Das ist ganz praktisch. Ja. Was wäre aus deiner Sicht noch zu sagen? Was kannst du uns noch so mitgeben zum Schluss?
Ja, zum Schluss, also ja, vielleicht ist es auch nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast, weil was mich momentan sehr umtreibt, ist die gesellschaftliche Entwicklung, die quasi gerade läuft. Und wenn ein Bundeskanzler der Herr Merz sich hinstellt und sagt, das muss an Eingliederungshilfe gespart werden und auch in vielen Kommunen sehr restriktiv gehandelt wird. In dem Moment finde ich das einfach sehr, sehr herausfordernd. Es gibt immer wieder mehr Familien, die dringend notwendige Unterstützung untersagt bekommen, weil man vielleicht die Herausforderung des Alltags so nicht sieht, weil die Kinder zu gut angepasst sind, weil die Kinder zu gut maskieren und tatsächlich damit einfach eine Teilhabe gefährdet wird. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz wichtiges Thema ist, was gerade sehr, sehr aktuell ist.
Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe aus unseren letzten Gesprächen, ist dein allerneuestes Buch noch gerade so kurz vor der Veröffentlichung oder ist es jetzt schon draußen?
Nein, es ist tatsächlich schon draußen. Es ist vor 2 Wochen, glaube ich, erschienen.
Okay.
Genau, das Buch beschäftigt sich auch mit dem Thema, es heißt Familien mit autistischen Kindern unterstützen. Auch im Kohlhammer Verlag erschienen. Beschäftigt sich auf der einen Seite, es ist ein Hilfekompass, wo ausführlich die verschiedensten Hilfe- und Unterstützungsangebote beschrieben werden, die Eltern beantragen können oder auch die Eltern für sich nutzen können und auch sollten.
Ja.
Und auf der anderen Seite beschäftigt sich das Buch aber tatsächlich auch mit den Herausforderungen des Unterstützungssystems. Weil ich immer wieder auch in der Begleitung von Familien merke, die vielleicht auch im Hilfesystem schon bereits in irgendeiner Form angedockt sind, dass Hilfe auch an vielen Stellen zu einer Herausforderung werden kann, zu einer zusätzlichen Herausforderung. Und damit setzt sich das Buch sehr kritisch auseinander.
Prima. Ja, Judith, ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Es hat mir nochmal an vielen Dingen die Augen geöffnet, an manchen Stellen mich bestätigt in dem, wie ich sozusagen mich selber entwickelt habe im Rahmen dieser Arbeit. Ja, und wie ich schon sagte, ich würde durchaus empfehlen, Eltern, Kolleginnen vor allen Dingen und Kollegen die Schuhe einmal anzuziehen und mal 3-4 Wochen in diesen Schuhen zu gehen. Und dann vielleicht viel eher nochmal ein Gefühl zu kriegen, was es bedeutet, ein so besonderes Kind zu haben.
Vielen
ich danke
lieben Dank.
Dir ganz herzlich und ich freue mich auf ein Wiedersehen in unserer kollegialen Supervisionsgruppe.
Ich mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Wie schön, dass du bis zum Ende geblieben bist.
Falls du mehr von uns hören möchtest, besuche uns doch auf unserer Homepage www.zack-germany.de.
Dort findest du alle bisherigen und zukünftigen Folgen. Bis bald!